Zur Sendung des Münchner Flüchtlingsrats auf LoRa heiße ich Sie herzlich willkommen. Vor gut einem Jahr war geradezu von einer Willkommenskultur die Rede, als die Münchner im Sommer zehntausende Flüchtlinge begeistert begrüßten. Heute ist die Stimmung eine ganz andere in Deutschland. Darüber wollen wir in unserer Sendung berichten mit dem Titel »Ablehnungs- statt Willkommenskultur – wie schwer es Flüchtlingen in Deutschland derzeit gemacht wird«. Nach der großen Euphorie des letzten Jahres hat sich die Situation der Flüchtlinge spürbar verschärft, nachdem im März 2016 das Asylpaket 2 und im August das Integrationsgesetz in Kraft getreten sind. Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, wird etwa Flüchtlingen aus Syrien, Eritrea oder dem Irak immer seltener der Flüchtlingsstatus gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention zugesprochen, obwohl sich die Situation in den Herkunftsländern nicht verbessert hat. Bei den persönlichen Anhörungen im BAMF, die den wichtigsten Termin innerhalb der Asylverfahren darstellen, gibt es einen großen Rückstau. Das erzeugt Druck und Verunsicherung bei den Betroffenen. Im August waren noch über eine halbe Million der Anträge unbearbeitet. Ende des Jahres sollen bereits alle abgearbeitet sein. Das BAMF verschickt derzeit Anhörungseinladungen im Akkord, mit einschneidenden Konsequenzen, zum Beispiel für jugendliche Flüchtlinge.
Das ist so, dass für die Jugendlichen hier dieser Anhörungstermin im Bundesamt das Damoklesschwert schlechthin ist, weil damit dann die Entscheidung fällt über ihre gesamte Zukunft. Dürfen sie hier bleiben? Dürfen sie nicht hier bleiben? Werden sie hier ein Leben aufbauen können, eine Ausbildung aufbauen können, ein Leben in Sicherheit und in Frieden aufbauen können? Oder müssen sie womöglich wieder in ihr Heimatland zurück, aus dem sie in der größten Not, die man sich vorstellen kann, geflohen sind?
So Antonia Veramendi, Leiterin der Münchner Schlauschule, in der junge, unbegleitete Flüchtlinge unterrichtet werden. Wir sprechen in dieser Sendung mit ihr, außerdem mit einer Beraterin, die Flüchtlinge auf die Asylanhörung vorbereitet, und mit einer Rechtsberaterin des Münchner Flüchtlingsrats. Am Mikrofon im Studio Susanne Kraft. In der Schlauschule in der Münchner Innenstadt herrscht quirliger Betrieb. Die Schüler kommen aus über 30 Volksgruppen und sind im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Sie bereiten sich hier auf ihren Schulabschluss vor. Sie sind vor Krieg und Gewalt in ihren Heimatländern geflohen, unbegleitet von Eltern und Familie und oft noch minderjährig. Die Schlauschule, finanziert aus öffentlichen Geldern, Stiftungsgeldern und Spenden, will diesen jungen Menschen mehr als Schule sein und eine Art Familie bieten. Dafür wurde sie 2014 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. In der Begründung hieß es, dass die Schule es durch die engagierte Begleitung und Unterstützung der Schüler weit über den Schulabschluss hinaus schafft, jungen Flüchtlingen eine Perspektive zu eröffnen. Diese Zielsetzung ist nun bedroht durch die massive Beschleunigung der Anhörungsverfahren und das verschärfte bayerische Integrationsgesetz. Wir sprachen mit Schulleiterin Antonia Veramendi über die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Unterricht. SCHLAU im Namen der Schule steht übrigens für schulanalogen Unterricht.
Uns gibt es seit 16 Jahren die SCHLAU-Schule, und schulanaloger Unterricht, der Begriff entstand eben vor 16 Jahren, als wir überlegt haben, wie können wir jungen Geflüchteten, die ab 16 Jahre keine allgemeine Schulpflicht mehr haben, wie können wir denen noch eine Teilhabe an Bildung ermöglichen? Und über die Jahre dann haben wir gesehen, dass wir auch erreichen können, dass sie ihre Schulabschlüsse machen. Und insofern haben wir die Schule sukzessive aufgebaut nach den Bedarfen, die wir gesehen haben und nach dem, was für die jungen Leute wichtig war, um teilzuhaben an Arbeit und Ausbildung, und haben inzwischen eben eine Schule mit 300 Schülerinnen und Schülern, die bei uns in Vollzeit unterrichtet werden, von der Alphabetisierungsstufe bis zum Schulabschluss, bayerisch anerkanntem staatlichem Schulabschluss. Das sind die drei Schulabschlüsse: erfolgreicher Mittelschulabschluss, Quali und mittlerer Schulabschluss. Und danach bieten wir den Jugendlichen noch eine Nachbetreuung an im Übergang Schule-Beruf, wo sie sowohl schulisch unterstützt werden von Lehrenden der Schlauschule, als auch von unseren Schulsozialarbeitern weiterhin unterstützt werden in allen Lebensbelangen.
Das heißt, es gibt auch soziale Unterstützung, also individuelle Unterstützung, stärker gefördert als an staatlichen Schulen. Wie sieht es im Alltag hier aus?
Ja, unser Konzept unterscheidet sich schon von staatlichen Schulen. Letztendlich haben wir hier was aufgebaut, was jetzt auch konzeptionell angesehen wird von staatlicher Seite und tatsächlich auch teilweise versucht wird, mit zu übernehmen an den Integrationsklassen in Berufsschulen. Allerdings umfasst unser Konzept immer noch wahnsinnig viel mehr. Also das heißt, wir haben eine sehr intensive Schulsozialarbeit. Wir haben eine sehr intensive individuelle Förderung bei uns an der Schule, was bedeutet, dass die Klassen sehr klein sind, dass wir ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen den Klassenlehrerinnen und der Klasse aufbauen. Wir haben eine sehr intensive Sprachförderung. Wir diagnostizieren sehr genau die Förderbedarfe unserer Schülerinnen und Schüler und versuchen da sehr individuell einzugehen. Unsere Schülerinnen und Schüler können bei vielen ehrenamtlichen Mithelfern an der Schlaue Schule Nachhilfeunterricht bekommen. Wir bieten ein sehr reichhaltiges Nachmittagsangebot an, wo die Jugendlichen, die auch gerade jetzt, wenn sie nicht in der Jugendhilfe sind, nachmittags sehr wenige Alternativen haben und sehr wenig Freizeitangebote haben, wo sie einfach noch Angebote vorfinden bei uns an der Schule. Wir haben eine Psychologin bei uns an der Schule. Und ja, so wie sich das jetzt im Moment gestaltet, wird diese Arbeit auch immer noch notwendiger. Und wir saßen erst gestern zusammen und haben quasi versucht, Lösungen für die aktuelle Krise zu finden, in der wir uns befinden, da wir seit mehreren Wochen jetzt extrem negativ von den vielen vermehrten Anhörungsterminen unserer Schülerinnen und Schüler betroffen sind.
Das ist ja genau auch Thema unserer Sendung heute, die Anhörungsverfahren und die Schwierigkeiten. Das BAMF hat bis September 4-mal so viel Anhörungseinladungen verschickt wie im ganzen Jahr 2015. Wie sind die Auswirkungen dieser Entwicklung? Was passiert gerade bei Ihnen an der Schule?
Ja, da muss man sich einfach vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler, die bei uns sind, tatsächlich vor existenziellen Krisen geflohen sind in ihrem Leben und versuchen, hier eine neue Zukunft aufzubauen. Und letztendlich baut all unsere Arbeit darauf auf, dass wir eine gemeinsame Zukunftsperspektive mit den Schülerinnen und Schülern entwickeln, sowohl schulisch als auch danach natürlich beruflich, aber natürlich auch privat. Und das ist so, dass für die Jugendlichen hier dieser Anhörungstermin im Bundesamt das Damoklesschwert schlechthin ist, weil damit dann die Entscheidung fällt über ihre gesamte Zukunft. Dürfen sie hier bleiben? Dürfen sie nicht hier bleiben? Werden sie hier ein Leben aufbauen können, eine Ausbildung aufbauen können, ein Leben in Sicherheit und in Frieden aufbauen können? Oder müssen sie womöglich wieder in ihr Heimatland zurück, aus dem sie in der größten Not, die man sich vorstellen kann, geflohen sind? Insofern beeinflusst und beeinträchtigt das massiv unseren Alltag, indem es massiv die Jugendlichen verunsichert, in erneute Ängste stürzt, teilweise alte, bereits zum Teil aufgearbeitete Traumatisierungen wieder aufbrechen lässt. Denn in dem Anhörungstermin müssen sie im Grunde ihre komplette Fluchtgeschichte nochmal erzählen, auch ihre Gründe darlegen, weshalb sie geflohen sind. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass sie die schlimmen Erlebnisse, die traumatisierenden Erlebnisse mit berichten. Gleichzeitig, das versteht jeder Laie, führt es natürlich dazu, dass man da auch emotional und psychisch wieder tiefer einsteigt. Und das ist schwerst belastend, nicht nur für unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es konterkariert absolut unsere pädagogischen Ziele, die wir hier verfolgen. Und in der Massivität und Intensität, wie wir das jetzt erleben, haben wir es tatsächlich noch nie erlebt. Wir haben bei unseren 300 Schülerinnen und Schülern mindestens 10 Anhörungstermine pro Woche, die derart kurzfristig gesetzt sind, dass wir oft nur 4-5 Tage Zeit haben, in denen die Jugendlichen sich vorbereiten können. In diesen Tagen stürzen die Jugendlichen regelmäßig in eine massive psychische Krise. Der Unterrichtsalltag ist da eigentlich nicht mehr möglich. Auch nach dem Anhörungstermin fallen sie natürlich dann aus gesundheitlichen Gründen oft aus, weil sie natürlich dann abwarten, was wird der Bescheid ihnen bringen. Und dann besteht natürlich noch die große Frage, die wir uns hier alle stellen, wie ist es möglich, plötzlich derart viele Anhörungen durchzuführen und genauso individuell zu beurteilen wie zuvor? Und da haben wir massive Zweifel daran. Das stürzt natürlich unsere Jugendlichen auch in eine sehr große Verunsicherung und Angst, einfach existenzielle Angst.
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Qualität der einzelnen Anhörungen bei der deutlichen Beschleunigung des Verfahrens derzeit noch gewährleistet ist. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Ihren Schülern derzeit?
Naja, zum einen sagt einem das ja schon der gesunde Menschenverstand, dass man natürlich in derselben Zeit, wenn man die Fälle entsprechend hochschraubt, nicht dieselbe Qualität gewährleisten kann. Also ich habe starke Zweifel daran, ob tatsächlich noch eine individuelle Prüfung in dieser Form stattfinden kann. Die Erfahrungen, die wir jetzt haben aus den Bescheiden, ist natürlich so, dass die Schutzrate definitiv sinkt. Wobei das natürlich auch ein politisches Ziel ist. Also es ist auch ein Ziel, jetzt gerade die Schutzrate der Afghanen zu senken und mehr Afghanen zurück nach Afghanistan zu schicken, was relativ absurd ist, wenn man sich vorstellt, dass selbst die deutsche Botschaft in Afghanistan nicht sicher ist. Insofern die Sicherheitslage in Afghanistan als sicher einzuschätzen und als möglich einzuschätzen, dass junge Afghanen wieder nach Afghanistan zurückgeschickt werden, ist aus meinen Augen und aus den Erzählungen der Jugendlichen ein Unding.
Sie hören auf LoRa eine Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Wir sprechen mit Antonia Veramendi, Leiterin der Schlauschule für unbegleitete junge Flüchtlinge, über den erhöhten Druck auf Schule und Schüler durch die verschärfte Auslegung des Integrationsgesetzes in Bayern. Wie geht die Schule mit diesem Druck um?
Naja, zum einen haben wir natürlich entsprechendes Personal und sind auch konzeptionell so aufgestellt, dass das schon einen Aspekt unserer schulischen Arbeit ausmacht. Auch die Krisenintervention, die psychische Stabilisierung, auch die Schule selbst letztendlich stellt ja schon so einen Schutzfaktor dar, weil sie den Jugendlichen erlaubt, wieder eine Perspektive aufzubauen, wieder nach vorne zu blicken, die Zukunft zu sehen. Das sind ja alles schon Faktoren, die eine psychische Stabilisierung mit begünstigen. Jetzt ist es natürlich so, wenn diese Perspektive nicht mehr gegeben ist und wir eigentlich ins Blaue hinein arbeiten und gar nicht wissen, ob die Arbeit, die wir leisten und die Jugendlichen da rein investieren, und es ist wahnsinnig viel Arbeit und viele Ressourcen, ob die dann überhaupt Früchte trägt. Und das macht natürlich auch was mit der Motivation, mit dem Gefühl, geschützt zu sein und mit den Aussichten auf eine gute Perspektive. Das beeinflusst das natürlich wahnsinnig negativ. Insofern im Moment sind wir zu einem sehr großen Teil in der Krisenintervention weit stärker, als wir eigentlich angedacht. Und das torpediert unsere pädagogische Arbeit und das Lernen enorm.
Das heißt, es wird der Unterricht eigentlich eingeschränkt dafür, für die soziale Betreuung und psychologische Betreuung der einzelnen Schüler vor, während, nach der Anhörung?
Ja, es ist definitiv so, dass die Schüler natürlich, die Einzelnen, die das dann betrifft jeweils, die Tage vor der Anhörung, aber auch oft dann die Tage nach der Anhörung, bis der Bescheid kommt, überhaupt nicht schulfähig sind. Die können den Unterricht nicht besuchen. Die kommen höchstens zu uns in die Schule dann, um eben bei der Schulsozialarbeit oder bei der Psychologin Rat und Unterstützung zu suchen. Aber wirklich lernen und lernfähig sind die in der Zeit nicht. Die nehmen auch teilweise an dem Unterricht dann nicht teil. Das heißt, es kommt auch in den Klassen zu ganz vielen Ausfällen von Schülerinnen und Schülern. Das macht was mit der Klassendynamik. Gleichzeitig verunsichert das dann wiederum alle anderen in der Klasse. Da geschieht eine richtige Abwärtsspirale und die konterkariert alles, was wir an pädagogischem Ziel eigentlich haben.
Ja, klingt nach einer sehr, sehr schwierigen und angespannten Situation. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass es auf absehbare Zeit da eine Verbesserung gibt?
Naja, das ist natürlich sehr geprägt jetzt durch die politische Lage in Deutschland, aber gerade auch in Bayern. Und insofern liegt das tatsächlich in der Hand auch der bayerischen Staatsregierung, hier zu entschärfen und tatsächlich wesentlich stärker auf eine nachhaltige Integration zu setzen, als ausschließlich auf die Abschiebung von Ausreisepflichtigen. Und auch, so erscheint es, auf die Schikane von Jugendlichen, um sie dazu vielleicht zu bewegen, unterzutauchen, um vielleicht die entsprechenden Botschaften in die Heimatländer zu senden. Kommt nicht, hier ist es ganz fürchterlich, hier habt ihr keine Chance. Und das einzusetzen, entgegen des eigentlichen Zieles, nachhaltig zu integrieren, ist natürlich fatal, konterkariert auch die Absichten des Bundesintegrationsgesetzes. Und insofern liegt es ein Stück weit einfach in der Hand oder zum größten Teil einfach in der Hand der bayerischen Staatsregierung, hier tatsächlich aktiv zu werden und diese Gesetze zu entschärfen, auch das innenministerielle Schreiben zu entschärfen und eine Integration zu ermöglichen. Denn dieses Schreiben und auch das geplante bayerische Integrationsgesetz verhindert Integration, ganz klar.
Wenn Sie jetzt drei Wünsche frei hätten, mit der berühmten Fee. Was wären die Wünsche oder was würden Sie brauchen, damit Sie in Ihrer Schule wieder mehr den Schutzraum bieten können, als der die Schlauschule ja ursprünglich gedacht ist?
Ja, zum einen müssten natürlich die Perspektiven für die Jugendlichen tatsächlich wieder positiv werden. Und das heißt, es müsste ein Zusammenspiel zum Wohle der Jugendlichen und auch mit dem Ziel der nachhaltigen Integration zwischen der bayerischen Staatsregierung, den Schulen und der Wirtschaft geben. Die Schulen und die Wirtschaft geben alles, was sie an Ressourcen haben. Jetzt fehlt der Schritt der bayerischen Staatsregierung, hier tatsächlich ihren Teil zur Integration zu leisten.
Auf LoRa hören Sie jetzt eine Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Unser Thema heute: Ablehnung statt Willkommenskultur. Wie schwer es den Flüchtlingen derzeit in Deutschland gemacht wird. Zusammen mit Amnesty International hat der Münchner Flüchtlingsrat ein Kooperationsprojekt, den Infobus. Der bunte, umgebaute Campingbus soll auf die Flüchtlinge einladender und persönlicher wirken als ein formales Büro an einem festen Ort in der Stadt. Ziel der Arbeit im Infobus ist es, Asylsuchende auf ihre Anhörungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorzubereiten. Es geht in der Beratung darum, den Ablauf der Anhörung durchzusprechen und deutsche Gesprächskultur zu vermitteln. Rebecca Kilian Mason ist Projektleiterin des Infobus. Elif Beiner sprach mit ihr über die aktuelle Situation.
Wie werden die Flüchtlinge auf euch aufmerksam?
Also wir fahren mit dem Infobus direkt vor die Unterkünfte, in denen die Geflüchteten untergebracht werden, und stehen dann dort davor und werden praktisch wahrgenommen, oder die Geflüchteten werden vom Sozialdienst oder durch Aushänge auf uns aufmerksam.
Was wissen die Flüchtlinge über die Anhörung, bevor sie zum Infobus in die Beratung kommen?
Also häufig noch relativ wenig oder nur das, was sie von anderen erfahren haben. Also sie wissen, dass es diese Anhörung geben wird. Aber was wirklich der Fokus dieser Anhörung ist, was das Bundesamt dort von Ihnen hören will, was dort von Ihnen erwartet wird, was Sie vielleicht mitnehmen müssen, wissen die wenigsten.
Und welche Informationen erhalten Sie dort von euch?
Wir haben einmal schriftliche Informationen zum Asylverfahren, die wir ausgeben, die einfach den gesamten Ablauf zum Asylverfahren und auch die spezielle Anhörungssituation beschreiben in verschiedenen Sprachen. Und wenn jetzt Flüchtlinge zu uns zur Anhörungsvorbereitung kommen, dann sprechen wir praktisch den gesamten Ablauf der Anhörung durch, die Konstellation, die sie dort erwartet, also vom Dolmetscher und vom Anhörer. Wir gehen auch auf kulturspezifische Informationen ein, also zum Beispiel, dass man in die Augen schaut in Deutschland, wenn man mit jemand redet. Auch, dass es nicht respektlos ist, viel Zeit zu beanspruchen, sondern dass es einfach sehr wichtig ist, ausführlich und alles zu erzählen. Und versuchen da wirklich so umfassend, sie einfach über den Ablauf und die Bedeutung und wichtige Kriterien in diesem Asylverfahren, in dieser Anhörung vorzubereiten.
Welche Vorteile haben denn Flüchtlinge, die vor der Anhörung bei euch in der Beratung waren?
Also sie sind einfach vorbereitet auf den Termin. Sie wissen ein bisschen mehr, was sie erwartet. Also sind da vielleicht auch in einer gewissen Art sicherer. Sie können selber oder auch mit uns einfach ihre Fluchtgeschichte nochmal durchgehen. Das heißt, sie haben die Infos auch in einer Stresssituation wie der Anhörung eher parat, können dann strukturierter reden. Es kommt weniger zu Missverständnissen. Sie können sich vorbereiten in Bezug auf Atteste, also falls Sie Dokumente oder Atteste noch besorgen müssen vor der Anhörung. Das sind ganz wichtige Faktoren, weil das einfach ausschlaggebend für die letztendliche Entscheidung des Bundesamts ist. Und da trägt diese Information, die eben von staatlicher Seite wenig gegeben wird, ganz viel dazu bei, dass die Erfolgschancen einfach für die Anerkennung höher sind.
Wie viel Zeit bleibt denn in der Regel für die Vorbereitung der Flüchtlinge und reicht die Zeit aus?
Also es ist im Moment leider so, dass wir einige Flüchtlinge auch erst nach ihrer Anhörung erreichen. Das heißt, da ist dann eine Anhörungsvorbereitung nicht mehr möglich. Momentan werden die Anhörungen sehr schnell und sehr kurzfristig vergeben, manchmal nur 1 bis 2 Tage vorher im Zweifelsfall. Und dann ist es natürlich sehr schwer, noch eine Anhörungsvorbereitung zu machen. Bei uns ist es bei den Terminen, wo wir Dolmetscher haben, kann jeder ohne Voranmeldung kommen im Endeffekt. Im Notfall müssen wir Gruppenberatungen machen, wenn es zu viele Leute sind. Wir sind da eigentlich sehr kurzfristig und schnell mit der Beratung, aber es ist natürlich nicht immer möglich, jeden noch rechtzeitig zu beraten.
Können Probleme durch eure Arbeit verhindert werden?
Ja, also ich denke, es können viele Missverständnisse verhindert werden. Es können Versäumnisse von Seiten der Flüchtlinge verhindert werden. Also wir erklären auch, was ist, wenn du an einem Tag krank bist, welche Dokumente musst du mitbringen, was ist wichtig einfach zu erwähnen. Also weil viele Themen oder Bereiche sind den Geflüchteten nicht bewusst, dass sie die in der Anhörung erwähnen sollen und müssen, dass es entscheidend für die Entscheidung im Asylverfahren ist. Also auch tabuisierte Themen oder sehr schmerzhafte Themen werden oft lieber verschwiegen oder in der Situation, in der Drucksituation, dann versucht man eher, die Anhörung schnell hinter sich zu bringen, statt auf bestimmte Dinge noch zu achten. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Leute einfach nochmal darauf vorbereiten, dass sie da gestärkt in den Termin gehen und auch einfach wissen, worauf es ankommt.
Wie laufen denn Anhörungen in der Regel ab?
Also in der Anhörung gibt es einen Anhörer vom Bundesamt und dann einen Dolmetscher, der vom Bundesamt bestellt wurde. Und der Anhörer stellt die Fragen, der Dolmetscher übersetzt das Ganze. Es gibt einen Teil, der sich eben auf allgemeine Fragen zur Person und zum persönlichen Hintergrund bezieht. Dann wird normalerweise nochmal auf den Reiseweg eingegangen und dann kommt zuletzt die ganz große und wichtige Frage, warum die Person das Heimatland verlassen musste und was bei einer Rückkehr ins Land passieren würde. Und am Ende des Interviews geht es eigentlich dann nochmal darum, rückzuübersetzen, was praktisch auf Deutsch notiert wurde, um einfach zu korrigieren, dass Missverständnisse oder Fehler notiert wurden. Das ist aber häufig, dass da versucht wird, das zu vermeiden. Also, dass die Flüchtlinge gefragt werden, okay, würdest du da auch drauf verzichten? Und nach einer langen Wartezeit und einem langen Interview verzichten viele freiwillig drauf, was natürlich fatal ist, weil da einfach sich viele Fehler und Missverständnisse einschleichen können, die dann auch zu negativen Entscheidungen führen können.
Auf Lora berichten wir in dieser Stunde zum Thema Ablehnung statt Willkommenskultur, wie schwer es den Flüchtlingen derzeit in Deutschland gemacht wird. Durch die veränderte Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und das erklärte Ziel des BAMF, alle unerledigten Anträge bis Ende des Jahres abarbeiten zu wollen, sind die Infobus-Berater in ihrer Arbeit mit zusätzlichen Problemen konfrontiert. Es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass Asylsuchende, die ihrer Einladung zur Antragstellung folgen, gleich zur Anhörung dabehalten werden, obwohl sie gar nicht darauf vorbereitet sind. Oder die Einladungen zur Anhörung werden so kurzfristig verschickt, dass bis zum Anhörungstermin nur noch wenige Tage bleiben oder der Termin bereits verstrichen ist, weil die Einladung auf dem Postweg nicht rechtzeitig beim jeweiligen Adressaten ankam. Wer keinen Nachweis über den Eingang der Einladung übermitteln kann, muss schlimmstenfalls mit einer Ablehnung seines Asylantrags rechnen. Hören Sie weiter, Elif Beiner im Gespräch mit Rebecca Kilian-Mason.
Wie erfahren sind denn die Mitarbeiter im BAMF?
Also das ist sehr unterschiedlich, aber es wurden im letzten Jahr sehr, sehr viele neue Mitarbeiter beim BAMF eingestellt und das in einem sehr schnellen Verfahren. Also es gibt keine wirkliche Einarbeitungszeit mehr. Es gibt nur kurze Schulungszeiträume für diese Mitarbeiter. Und dann werden die als Anhörer eingesetzt. Das heißt, es gibt sehr Unerfahrene, die natürlich dann in solchen Situationen ganz anders sich verhalten als ein erfahrener Anhörer, der einfach da schon Kenntnis über die Länder hat, über die Kulturen vielleicht und einfach da schon auf jahrelange Erfahrung zurückblicken kann.
Wie qualifiziert sind die Dolmetscher beim BAMF?
Also die Dolmetscher sind ein Problem, was immer wieder an uns hereingetragen wird. Es gibt durchaus gute Dolmetscher, es gibt aber auch eine Vielzahl von nicht qualifizierten Dolmetschern, die entweder die deutsche Sprache oder die Sprache des Geflüchteten nicht entsprechend gut können. Das heißt, es wird schon mal nicht ausreichend gut gedolmetscht. Es gibt auch immer wieder Dolmetscher, die parteiisch sind, also die eine Partei einnehmen, die Partei des Anhörers oder auch mal die Partei des Geflüchteten, was aber nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn sie da Ratschläge geben während der Anhörung. Es gibt bei den Dolmetschern einfach auch Fälle, wo die Vertraulichkeit nicht gewahrt wird, also wo dann Informationen weitergetragen werden in die Community, was natürlich bei den Asylsuchenden enorme Angst schürt, ihre Geschichte wirklich ehrlich zu erzählen in der Anhörung. Es gibt auch politisch motivierte Dolmetscher, die zum Beispiel im Fall von Eritrea gab es da Fälle, wo die einfach regimetreu sind und die dann natürlich bei Regimefeinden nicht entsprechend dolmetschen, sondern dass die Anhörungsergebnisse auch verfälschen. Sowas ist extrem problematisch. Also das ist jetzt nicht die Regel, aber die Fälle gibt's. Und das ist natürlich für die Zukunft des entsprechenden Flüchtlings sehr entscheidend, an welchen Dolmetscher er da gerät.
Siehst du da irgendeine Lösung, wie man die Situation verbessern könnte?
Naja, es müsste natürlich eine viel schärfere Auswahl geben in Bezug auf die Dolmetscher. Also da müsste gezielt ausgewählt werden. Es müssten wirklich auch Gespräche mit den Personen geführt werden und eine entsprechende Schulung auch. Also dass die Dolmetscher auch wirklich vorher wissen, welche Verantwortung sie haben, in was für einem Verfahren sie dort dolmetschen, dass sie ebenfalls vorbereitet sind auf ihre Arbeit, die sie dort tun.
Wer darf mit den Flüchtlingen mit in die Anhörung als Begleitung?
Also minderjährige Flüchtlinge gehen natürlich mit ihrem Vormund in die Anhörung. Alle anderen Geflüchteten können anmelden, beantragen, dass sie einen Beistand, also entweder einen Rechtsanwalt oder eine Begleitperson mitnehmen in die Anhörung.
Und es wird dann immer genehmigt?
Also wenn es nicht der Rechtsanwalt ist, dann ist es manchmal kritisch, ist sehr unterschiedlich von Anhörer zu Anhörer, von BAMF zu BAMF. Gibt es manche, die da sehr locker damit umgehen und das zulassen. Es gibt aber auch manche, die das verhindern wollen und nicht zulassen wollen. Ja.
Wie viel Zeit bleibt in der Regel für die Vorbereitung der Flüchtlinge?
Also die meisten Geflüchteten zurzeit erfahren sehr spät von ihren Anhörungen. Bei einigen ist es nur wenige Tage vorher. Da ist relativ wenig Zeit dann noch vorzubereiten.
Und reicht diese Zeit aus bei denen, die vor der Anhörung kommen?
Also wir sind relativ schnell im Termine vergeben. Also bei uns braucht man nicht wirklich eine Voranmeldung. Wir machen bei hohem Andrang auch einfach Gruppenberatungen. Es geht nur darum, einen Termin mit dem entsprechenden Dolmetscher zu bekommen. Und das ist natürlich, wenn es nur wenige Tage vorher ist, manchmal knapp. Wir versuchen trotzdem unser Bestes, dass wir möglichst alle Leute vorbereiten können. Aber sowohl bei uns als auch bei anderen Organisationen wie Arrival Aid ist es einfach so, dass es der Andrang sehr hoch ist und in so kurzer Zeit das oft nicht mehr geschafft werden kann.
Könnt ihr noch Ehrenamtliche brauchen, die euch bei der Beratung unterstützen?
Ja, also auf jeden Fall. Wir beim Infobus arbeiten ja überwiegend mit Ehrenamtlichen, sowohl Beratern als auch Dolmetschern. Und wenn es da Interessenten gibt, da haben wir auf jeden Fall Bedarf.
Rebecca Kilian-Mason, Projektleiterin des Infobus. Für die Arbeit im Infobus werden noch ehrenamtliche Dolmetscher in den Sprachen Tigrinya, Dare, Farsi, Arabisch und als Folge der jüngsten politischen Entwicklungen auch für Türkisch und Kurdisch gesucht. Es geht darum, Flüchtlinge trotz der massiven Beschleunigung der Anhörungsverfahren ausreichend auf ihre Anhörungen vorzubereiten. Wenn Sie beim Münchner Infobus beratend oder begleitend ehrenamtlich mitarbeiten möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail. Die Adresse finden Sie auf der Homepage des Münchner Flüchtlingsrats. Wir informieren in dieser Stunde auf Lora zum Thema Ablehnung statt Willkommenskultur, wie schwer es den Flüchtlingen in Deutschland derzeit gemacht wird. Regine Nowak ist Juristin und berät jeden Donnerstag im Büro des Münchner Flüchtlingsrats in rechtlichen Angelegenheiten. Sie ist dort außerdem Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren wollen. Die Herausforderungen an die Rechtsberatung von Flüchtlingen haben sich durch die Gesetzesverschärfungen im letzten Jahr enorm erhöht. Laut den neuen Gesetzen sollen nur Menschen mit guter Bleibeperspektive zügig in Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden. Wessen Asylantrag abgelehnt worden ist, darf nicht arbeiten und schlägt seine Zeit mit Minimalstunterstützung untätig in Gemeinschaftsunterkünften tot. Der Staat kann so öffentlichkeitswirksam verkünden, wie viele in Bayern lebende Flüchtlinge nicht arbeiten, stattdessen aber Sozialleistungen beziehen und sich nicht integrieren. Über die veränderten Anforderungen in der Rechtsberatung von Flüchtlingen sprach Harald Will mit Regine Nowak.
Regine, wie bist du denn eigentlich dazugekommen, Beratung für Flüchtlinge zu machen?
Ja, das war eigentlich fast ein bisschen zufällig. Also ich war mit 50 Jahren in der Situation, dass ich mich neu orientieren wollte. Ich habe 16 Jahre lang in einem ganz anderen Bereich gearbeitet, im Steuerrecht. Habe dann ein paar Jahre lang mich der Erziehung meiner Kinder gewidmet, so 5 Jahre lang. Dann waren wir als Familie im Ausland und als wir zurückkamen, wollte ich gerne wieder was Juristisches machen. Ich bin gern Juristin, aber etwas, wo ich mehr mit Menschen zu tun habe. Und außerdem wollte ich gerne meine juristischen Kompetenzen oder Fähigkeiten einfach auch Menschen zur Verfügung stellen, die davon eigentlich zu wenig in Deutschland bekommen. Also die es benötigen und wo es eigentlich staatlicherseits keine ausreichende Beratungskapazitäten gibt.
Das sind die Flüchtlinge, die du jetzt berätst. Da musstest du dich, nehme ich an, erstmal einarbeiten in das neue Gebiet.
Ja, also als ich vor 4 Jahren beim Münchner Flüchtlingsrat angefangen habe, donnerstags die Sprechstunde zu übernehmen, das war manchmal recht aufregend, weil ich eigentlich am Anfang fast gar keine Frage ad hoc beantworten konnte. Also ich bin da wirklich ins kalte Wasser gesprungen und habe dann anhand der Fälle und natürlich zusätzlich durch Lesen von Fachliteratur und Besuchen von Fortbildungsveranstaltungen mich dann da eingearbeitet, aber hauptsächlich durch die Fälle selbst.
Was kommen denn jetzt da für Leute auf dich zu?
Ja, das hat sich eigentlich in den 4 Jahren geändert. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der politischen Situation, der Situation, wie sich Gesetze ändern, wie sich die Einstellung gegenüber Flüchtlingen ändert. Und man kann sagen, dass jetzt seit Beginn dieses Jahres und praktisch von Monat zu Monat hat sich das verschärft. Sehr viele Menschen zu uns kommen mit Situationen, wo man oft sagen muss, man kann ihnen gar nicht helfen. Also es kommen sehr viele Syrer, Eritreer oder Minderheiten aus dem Nordirak zu uns, die im letzten Jahr noch zu fast 100% eine Flüchtlingsanerkennung bekommen haben, zu Recht. Die jetzt aber aufgrund einer völlig geänderten Praxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu einem hohen Teil nur noch sogenannten subsidiären Schutz bekommen.
Müssen wir bei der Gelegenheit gleich mal erklären, was bedeutet das genau? Genau,
also wenn man ganz grob das mal abgrenzen will, dann muss man für die Flüchtlingsanerkennung glaubhaft machen, dass man persönlich verfolgt wurde, auch aufgrund eines persönlichen Anknüpfungsmerkmals. Also ganz klassisch ist vielleicht eine politische Aktivität in einem Land, aufgrund deren man verfolgt wird. Und der subsidiäre Schutz wird unter anderem auch Menschen gewährt, deren Leib und Leben einfach in Gefahr wäre in ihrem Heimatland, zum Beispiel aufgrund eines Bürgerkrieges.
Wenn die Leute jetzt vor den Bomben fliehen, dann heißt es, sie bekommen keine Anerkennung als Flüchtlinge, sondern nur diesen, ich sag jetzt mal, Anerkennungsstatus zweiter Klasse. Das heißt also, das ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Zustand von vorher, oder?
Ja, es ist also letztes Jahr wurden fast 100% eben der Syrer als Flüchtlinge anerkannt. Und jetzt ist es der Ausnahmefall. Das heißt, ein Familienvater, der aus Syrien nach Deutschland geflohen ist, könnte im Falle der Flüchtlingsanerkennung immer noch seine Familie nachholen, kann es im Moment nicht mehr, wenn er nur subsidiären Schutz bekommt. Und das hängt damit zusammen, dass ja im Asylpaket 2 der Familiennachzug für Menschen, die eben nur subsidiären Schutz bekommen, für 2 Jahre ausgesetzt wurde.
Jetzt hast du diese Gruppe genannt von Leuten, die da eben das Problem haben, dass sie nur diesen subsidiären Schutz bekommen. Was kommen noch für Leute in die Beratung?
Also dann ist noch ein großes neues Beratungsfeld, sind eigentlich Menschen, die eine Ablehnung im Asylverfahren, eine komplette Ablehnung erhalten, also auch keinen subsidiären Schutz bekommen und auch kein Abschiebeverbot, sondern eine komplette Ablehnung. Und jetzt zunehmend Angst vor einer Abschiebung bekommen. Also sind zum einen sind da die Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Das sind neben dem Senegal und Ghana halt 6 Balkanstaaten. Die bekommen häufig eine Ablehnung ihres Asylantrags als offensichtlich unbegründet. Man sagt halt, es ist ein definierter sicherer Herkunftsstaat. Da gibt es, wir nehmen an, es gibt keine Verfolgung. Die bekommen diese Ablehnung als offensichtlich unbegründet. Und haben jetzt aufgrund der jüngsten Gesetzesverschärfungen und insbesondere auch aufgrund der Auslegung der bayerischen Behörden dieser neuen Gesetze auch keine Möglichkeit mehr, sich hier durch Integration eine Aufenthaltsmöglichkeit zu schaffen. Das sind oft Menschen, also ich habe viele Senegalesen, die zu mir in die Sprechstunde kommen, die schon seit 4 oder 5 Jahren hier sind, deren Asylverfahren sich sehr, sehr in die Länge gezogen hat. Die haben jetzt erst ihre Anhörung gehabt. Die sprechen sehr gut Deutsch. Die haben einen Schulabschluss gemacht. Die haben sich sehr bemüht, sich zu integrieren, haben oft schon einen Ausbildungsplatz. Und jetzt haben die keinerlei Möglichkeiten mehr, diese Integration weiter zu verfolgen. Die bekommen keine Duldung für die Ausbildung, keine Ausbildungserlaubnis, sind quasi verpflichtet, Sozialleistungen zu beziehen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Werden eigentlich völlig kaltgestellt.
Leben dort in irgendwelchen Heimen, oder?
Die sind ja verpflichtet, dann in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben, oft mit anderen Männern in eben derselben Situation in einem Zimmer. Die werden sicherlich zum großen Teil sehr depressiv und sitzen dann zusammen in diesem Zimmer, statt eben irgendwo eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten, Steuern zu zahlen und sich zu integrieren, was ja eigentlich so gewünscht ist.
Kommen auch Menschen, die von Abschiebung bedroht sind?
Ja, das habe ich relativ selten, dass jemand zu mir kommt, der ganz akut von der Abschiebung bedroht ist. Ich hatte einen Fall schon vor 2 Jahren, der mir damals auch sehr nahe gegangen ist. Damals war es eine Familie, die nicht von einer Abschiebung ins Herkunftsland bedroht wurde, sondern von einer Dublin-Abschiebung. Die sollten nach Ungarn abgeschoben werden.
Also in das Land, wo sie sozusagen als erstes die europäische Gemeinschaft betreten haben.
Genau, ja. Also wo sie zumindest registriert waren. Und die saßen bei mir im Büro und die Frau war also völlig am Ende mit den Nerven. Und wir waren zu zweit dabei, entschlossen sie auch dann in die Ambulanz der Nussbaumklinik zu bringen, weil wir uns wirklich große Sorgen gemacht haben. Und der Familie konnten wir helfen. Wir haben ganz schnell einen Anwalt vermittelt, haben mit Dolmetscher deren Erlebnisse in Ungarn aufgeschrieben und konnten erreichen, dass das Gericht dann die Abschiebung zurückgenommen hat.
Sie hören auf LoRa eine Sendung des Münchner Flüchtlingsrats zum Thema Ablehnung statt Willkommenskultur, wie schwer es den Flüchtlingen in Deutschland derzeit gemacht wird. Jetzt Teil 2 des Interviews mit Regine Nowak über Erfahrungen in der Rechtsberatung von Flüchtlingen aufgrund der veränderten Gesetzeslage. Im Fall der Familie, die nach Ungarn abgeschoben werden sollte, konnte Regine Nowak gerade noch die Rücknahme der Abschiebung erreichen. Das gelingt nicht immer.
Gibt es denn auch viele Fälle, wo man den Leuten sagen muss, man kann ihnen leider nicht helfen?
Ja, also zum Beispiel den Senegalesen muss man im Moment eigentlich ehrlicherweise sagen, dass man ihnen nicht mehr helfen kann. Ich probiere es zwar immer noch ein bisschen, dass man vielleicht doch nochmal schreibt an die jeweilige Ausländerbehörde mit der Bitte, das nochmal zu überdenken, ob man demjenigen nicht doch eine Ausbildungserlaubnis oder eine Beschäftigungserlaubnis geben kann. Habe auch in einem Fall jetzt eine Klage unterstützt. Die Aussichten auf Erfolg sind meines Erachtens leider ganz, ganz gering.
Was macht es denn mit einem selber, wenn man Leuten öfter sagen muss, es tut mir wirklich leid, aber ich kann ihnen einfach aufgrund der Gesetzeslage, der Vorschriften, die existieren, nicht weiterhelfen?
Also je häufiger das passiert und jetzt im Moment seit einigen Monaten passiert einem das halt wirklich sehr regelmäßig, dass man den Menschen, die zu einem kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen sagen muss, an der Stelle kann man ihnen nicht weiterhelfen. manchmal eben auch so krass, dass man sagen muss, ihnen droht leider wahrscheinlich wirklich die Abschiebung. Das baut sich natürlich so auf, dass man dann einfach vielleicht häufiger mal an seine Belastungsgrenzen kommt. Aber vor allen Dingen löst es in mir eine unglaubliche Wut aus. Auch auf Deutschland, auf die deutsche Regierung, speziell auch auf die bayerische Regierung. Eben darüber, wie man mit den Menschen umgeht.
Wie geht man mit ihnen um?
Naja, was man vielleicht, wenn man es mal so global sagen will, was eben mich sehr, sehr wütend macht, ist, dass man im letzten Jahr Menschen willkommen geheißen hat, die Grenzen geöffnet hat, sich auch hat feiern lassen für ein Land mit großer Willkommenskultur und inzwischen dabei ist, eigentlich diese Menschen, die dann mit sehr viel Enthusiasmus gekommen sind, abzulehnen und wieder zurückzuschicken. Also die Obergrenze führt man quasi so im Nachhinein ein, würde ich sagen, und ohne das offen zu benennen, und das finde ich sehr zynisch.
Jetzt gibt es aber auch die Fälle wohl, in denen man den Menschen doch irgendwie weiterhelfen kann. Stichwort Verstetigung des Aufenthalts. Das ist so ein juristischer oder Fachbegriff in diesem Zusammenhang. Was kann man da für die Leute tun?
Ja, das betrifft vor allen Dingen die jungen Leute, die da eventuell eine Chance haben. Also es gibt grundsätzlich eben zwei Stränge, um hier zu einem Aufenthalt zu gelangen. Das eine ist das Asylverfahren und das andere ist quasi eine Aufenthalt als Verfestigung durch eine Art der Integration. Also da gibt es zum einen die Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende. Das betrifft speziell junge Flüchtlinge, die schon mit 16 nach Deutschland gekommen sind, weil die müssen eben vor dem 21. Lebensjahr schon 4 Jahre legal hier gewesen sein. Die können tatsächlich durch einen erfolgreichen Schulbesuch oder einen Schulabschluss, können die sich eine Aufenthaltserlaubnis verschaffen, auch wenn das Asylverfahren negativ ausgeht. Da beraten wir die Jugendlichen und hoffen sehr, dass die es dann schaffen.
Das gelingt auch in vielen Fällen.
Ja, da sind wir ja noch. Das Gesetz ist erst vor kurzem etwas verbessert worden. Das heißt, da haben wir noch nicht so viel Erfahrung tatsächlich, ob dann die Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Aber wir beraten dahingehend, genau. Und die andere Möglichkeit ist, sich durch eine Ausbildung, eine sogenannte Ausbildungsduldung, das ist jetzt kein Fachbegriff, das sage ich jetzt so, zu verschaffen. Das ist eigentlich so in meinen Augen auch die einzige Verbesserung, die das Integrationsgesetz, das jetzt in diesem Sommer verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist, gebracht hat. Die erhebliche Verschlechterung in dem Bereich ist allerdings die Zweiklassengesellschaft, die man geschaffen hat durch Gesetze. Zweiklassengesellschaft von Flüchtlingen kann man sehr gut anhand dieser Ausbildungsduldung zeigen. Also Menschen mit einer hohen Bleibeperspektive kriegen eine Ausbildungserlaubnis und können dann, wenn sie schon in der Ausbildung sind, dann auch im Fall der Ablehnung vielleicht diese Duldung bekommen. Aber Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten bekommen sie gar nicht. Und auch Menschen mit einer geringen Bleibeperspektive haben inzwischen auch wesentlich schlechtere Chancen, diese Duldung zu bekommen.
Wenn du jetzt mal diese Gesamtsituation betrachtest, in der du da diese Beratung machst, was hättest du für Wünsche, wenn du was durchsetzen könntest? Was müsste sich ändern? Was müsste verbessert werden an den Asylrechtsbestimmungen, an den Vorschriften, damit sich was zum Positiven wendet?
Na, in erster Linie, wenn man mal ganz oben anfängt, wäre es wünschenswert, dass sich das EU-Recht ändern würde. Eine ganz große Verantwortung, glaube ich, auch für die jetzige Situation spielt die Dublin-Verordnung. Die Dublin-Verordnung regelt, wo ein Asylbewerber, der nach Europa kommt, eben seinen Asylantrag stellen muss.
Nämlich in dem Land, wo er zuerst hinkommt.
Ne? Genau, also eine Ausnahme existiert bis jetzt noch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, aber ansonsten ist das die Regel. Und von dieser Regel hat Deutschland einfach jahrelang enorm profitiert. Denn es kommt ja kaum ein Flüchtling eben in Deutschland originär an, außer er kommt mit dem Flugzeug oder über die Nordsee. Das heißt, andere Länder, andere europäische Länder, die auch viel weniger wohlhabend sind als Deutschland, Griechenland vor allen Dingen, aber auch Italien und auch Ungarn, haben immer schon sehr, sehr viel mehr Flüchtlinge aufgenommen. Und lange Zeit war das eben für Deutschland günstig, weshalb Deutschland sich auch gegen eine Reformierung gesperrt hat. Bis dann eben letztes Jahr der Druck so groß wurde, dass man dann kurz mal die Grenzen geöffnet hat. Und dann sind ja erst mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Letztes Jahr sind ja ungefähr 1,1 Millionen registriert worden in Deutschland. Und jetzt plötzlich möchte auch Deutschland die Dublin-Verordnung ändern. Leider wird wohl eine Verschärfung kommen und ich würde mir eigentlich eine Reformierung wünschen, dass man eine Lösung findet für eine vernünftige Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Das gibt sicherlich verschiedene Lösungsansätze. Eins wäre, dass man die Flüchtlinge frei wählen lässt, wo sie hingehen. Das hat sicherlich sehr viele Vorteile, weil sie eben dorthin gehen würden, wo sie schon Verwandte haben und dort sich auch viel besser einleben würden. Eine andere Lösung sind Quoten. Jedenfalls wäre eine Reformierung wünschenswert, damit mehr europäische Länder Flüchtlinge aufnehmen. Dann, wenn man dann mal Deutschland betrachtet, wäre es wünschenswert, dass Deutschland die ganzen jüngsten Verschärfungen der Gesetze, aber auch vor allen Dingen der Verwaltungspraxis wieder zurücknimmt. Dass Menschen, die hier schon einige Jahre waren und nicht aus eigenem Verschulden jetzt erst ihre Anhörung im Asylverfahren bekommen, sich hier schon integriert haben, dass sie einfach ein Bleiberecht bekommen. Die Senegalesen, die schon 4 Jahre hier sind, denen sollte man erlauben, hier zu bleiben, auch wenn Senegal aus deutscher Sicht ein sicherer Herkunftsstaat ist. Und nicht zuletzt würde ich mir wünschen, dass man einfach würdevoller mit den Menschen umgeht, weil das kommt noch hinzu, das ist meine Erfahrung sehr häufig und das scheint mir auch ein wenig systemimmanent zu sein. Das eine ist, dass jemand vielleicht eine Ablehnung bekommt im Asylverfahren oder eine andere negative Entscheidung. Das andere ist, wie kommuniziert man das? Wie empfängt man die Leute? Es ist schon fast auffällig, wie schäbig oft alleine die Verwaltungsgebäude sind, in denen die Flüchtlinge ihre Verfahren haben oder die Gebäude, in denen sie wohnen. Und das wäre, glaube ich, nicht nötig. Ich glaube, das ist auch Teil der immer noch der Abschreckungsstrategie. Und das finde ich empörend eigentlich.
Regine Nowak, Rechtsberaterin beim Münchner Flüchtlingsrat. Wenn Sie sich für die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrats interessieren und sich ehrenamtlich betätigen wollen, finden Sie alle Informationen auf der Internetseite des Flüchtlingsrats unter der Adresse www.münchner-flüchtlingsrat.de. Dort können Sie auch die Termine der offenen Treffs nachlesen, die einmal im Monat stattfinden. Außerdem können Sie dort den Podcast dieser Sendung aufrufen. Das war die 3. Sendung der Radiogruppe des Münchner Flüchtlingsrats. Mitgearbeitet haben Elif Beiner, Susanne Kraft, Glenn Lewis und Harald Will. Verantwortlich für die Sendung ist Harald Will. Am Mikrofon war Susanne Kraft.